Willkommen bei Antenne Traumstadt, Traumstadt Gazette.
Willkommen zur 36. Traumstadt Gazette. Hallo Hörer, hallo Hörerin, mein Name ist Björn Candidus und ich führe euch heute durch ein etwas reduzierteres Programm, da ich hier heute alleine sitze. Aber das soll mich nicht abhalten, euch zu unterhalten, euch neue Filmtipps mit auf den Weg zu geben, die ihr berücksichtigen könnt oder aber auch nicht berücksichtigen könnt. Ja, und wie ihr mich kennt, begebe ich mich oft nach Italien und das habe ich hier auch wieder getan für euch. Und zwar habe ich mir Bruno Corbuccis 10. Beitrag seiner Inspektor Giraldi-Reihe mit dem wunderbaren Thomas Milian angeguckt. Und zwar heißt dieser Film hier Formel 1 und heiße Mädchen und in seinem Original Delitto in Formula Uno, also Verbrechen in der Formel 1. Der Film ist von 1984 und eine reine italienische Produktion. Zur Handlung. Inspektor Giraldi ermittelt im Fall eines Rennfahrers, der durch einen Sabotageakt sein Leben lassen musste. Nebenbei mischt sich noch Giraldis Schwager in seinen Alltag ein, der bei dem Diebstahl eines Autos entdeckt, dass sich eine Leiche im Kofferraum befindet, die mit dem getöteten Rennfahrer in Verbindung steht. Doch weil Giraldi seinem Schwager helfen will, wird er vom Dienst suspendiert. Das hält ihn allerdings nicht davon ab, in dem Fall weiter zu ermitteln. Es ist ja hier der vorletzte Beitrag von Bruno Corbuccis Filmreihe und ich muss sagen, dass dieser Teil doch schon wirklich der Tiefpunkt ist von denen, die ich bisher gesehen habe. Mir fehlen, glaube ich, noch 4 oder 5 aus dieser Reihe. Die Story hat mich nicht wirklich abgeholt. Die Witze sind nicht wirklich vorhanden. Also auch in diesem Punkt ist der Film etwas reduzierter. Da haben die Vorgänger dann doch ein bisschen mehr Witz bewiesen, wenn auch manchmal nicht unbedingt politisch korrekten Witz, also aus heutiger Sicht. Aber selbst in diesen Punkten ist dieser Film hier wirklich handzahm. Es gibt auch keine gesellschaftskritischen Spitzen. Kleinere, ja, aber nicht wirklich erwähnenswert. Und ja, also der allgemeine Spaß seines Vorgängers ist hier doch wirklich reduziert. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass Milian hier seinen Charakter auch so ein bisschen zu weit auf die Spitze treibt. Vor allem, was seinen Strickfetisch angeht. Denn der schnellt hier in ganz neue Höhen. Und Leute, die irgendwie abgeneigt sind, also gegen Strick, die werden wahrscheinlich hier eher Dornen im Auge haben. Er wirkt wirklich sehr clownesk. Hatte ich bei dem Vorgängerfilm, ich glaube vor 2 oder 3 Gazetten, noch irgendwie das Gefühl gehabt, er geht so ein bisschen in die ernstere Ecke. Ist er jetzt hier dann doch ein bisschen zu clownesk? Und es ist halt auch wirklich nicht komisch, ne? Also es gibt hier irgendwie so Tanzeinlagen. Ich weiß nicht, ich glaube, Corbucci und Milian hatten vielleicht beide dann doch irgendwann auch mal genug von dem Thema. Neben Milian ist natürlich auch wieder Bombolo dabei, der kriegt auch wieder auf die Fresse. Und Dagmar Lassander ist dabei, die aber auch irgendwie ziemlich blass bleibt. Blass bleibt auch Fabio Frizzis Score. Also, nee, irgendwie ist das tatsächlich mal ein Film aus dieser Reihe, der mir gar nicht zugesagt hat. Ein bisschen Action, paar alberne Sprüche, aber viel Leerlauf. Von daher ist Formel 1 und heiße Mädchen noch gerade so im Mittelmaß, aber mit der Tendenz nach unten. Schade. Aber darf ja auch mal passieren. Ich meine, gerade Milian hat so viel Qualität in seinem Leben abgegeben. So, der darf auch mal einen miesen Tag haben. Von Italien geht es jetzt zurück nach England. Was heißt zurück? Ich bin ja in Deutschland. Es geht von Italien nach England ins Jahr 1957. Und da ist der Film X, The Unknown erschienen oder auch hier XX Unbekannt. Regie hat hier vor allem Leslie Norman geführt. Eigentlich sollte es mal Joseph Losey sein. Dazu dann gleich etwas. Zur Handlung. Nahe einer Militärbasis kommt es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall. Die Erde tut sich auf und ein blobartiges Monster zeigt seine Schönheit. Das Wesen ist darauf bedacht, radioaktives Material aufzunehmen, um wachsen zu können. Gut, dass Dr. Royston alsbald auf der Matte steht, um nach einer Lösung des Problems zu suchen. Ja, ursprünglich wurde diese Hammer-Produktion eigentlich als Fortsetzung zu The Quatermass Experiment angedacht. Das ist ja quasi, also Quatermass ist ja eine Fernsehserie gewesen, die teilweise live ausgestrahlt wurde im britischen Fernsehen 1953. Und da geht es um Professor Quatermass, der sich um, ja, fantastische Phänomene oder außerirdische Lebensformen kümmern muss hier auf der Erde. Und so wollte man eigentlich, nachdem man mit The Quatermass Experiment 1955, also Hammer hat quasi eine Art Remake gedreht zu dieser Fernsehproduktion, die nichts mit Hammer zu tun hatte. Und der erste Film aus dieser Reihe war halt The Quatermass Experiment 1955. Und dieser Film, XX The Unknown, sollte eigentlich eine Fortsetzung werden. Also ein zweiter Quatermass-Film. Allerdings hatten sie da nicht mehr die Rechte zu dem Namen Quatermass. Und so haben sie quasi einen eigenständigen Film daraus gemacht. Es gab danach dann ein Jahr später und dann nochmal in den 60ern einen zweiten und einen dritten Quatermass-Film. Wobei der dritte, glaube ich, auch eher als Remake wiederum verstanden werden kann. Ja, ursprünglich sollte halt Joseph Lucy hier Regie führen. Zudem sei angemerkt, dass der Mann ganz böse war in den 40ern, denn er ist einer kommunistischen Partei in den USA beigetreten und ist dann ein Jahr später aus dieser freiwillig auch wieder ausgestiegen. Aber in den 50er Jahren, Anfang der 50er, hatte man dann irgendwie, ist man dann Listen durchgegangen, in denen dann auch der Name auftauchte, und so hat man ihn dann zu einem Verhör geladen. Und der Herr Lucy hat sich dann immer noch schnell nach Europa abgesetzt, wo man ja ihn jetzt nicht allzu interessant fand. Und so haben dann die Hammer Studios irgendwie so ein bisschen kalte Füße bekommen und ihn dann, ich glaube, nach ein paar Tagen vom Set befördert. In welcher Form auch immer befördert, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jedenfalls hatte halt seine politische Vergangenheit ihn immer irgendwie verfolgt und ja, bis hierher auf jeden Fall. Und ich glaube, danach war bei ihm auch wahrscheinlich nicht mehr allzu viel Aktion. Ich weiß es nicht. Leslie Norman hat dann hier Regie geführt. Und ja, der Film ist auf jeden Fall sehr schön inszeniert. Also wie gesagt, schwarz-weiß. Dann haben wir hier diesen Pre-Blob, also der Original-Blob, den Blob, den wir alle kennen, den farbigen rosa Blob mit Steve McQueen. Der ist ein Jahr nach diesem Film hier entstanden. Deshalb ist das hier auf jeden Fall schon mal der Ur-Blob, würde ich sagen. Und der erscheint halt durch eine, ja, er sieht so ein bisschen lavaartig aus und durch das Schwarz-Weiß wird der auch, wird diese Lava immer schön von unten beleuchtet und so hat man so ein schönes gleißendes Licht. Wirkt sehr, sehr schön. Und dadurch, dass wir hier halt sehr viel Militär haben und Professoren, wirkt das Ganze natürlich auch ein bisschen steifer. Das bringt das Ganze irgendwie mit sich und es sind halt auch die 50er Jahre. Ja, wir haben aber hier auch ganz gute Darsteller. Wir haben einen Oscar-Gewinner, Dean Jagger. Der hat den Oscar für Der Kommandeur 1949 bekommen. Ich habe ihn neulich noch in Der Horror-Alligator von 1980 gesehen, von Louis Teague. Wir haben hier Hammer-Urgestein Michael Ripper. Der ist ja wirklich so in fast jedem Hammer-Film dabei. Edward Chapman, Leo McKern und Anthony Newley sind ebenfalls an Bord. Alle sind eigentlich, machen auf jeden Fall eine solide Arbeit, da kann man nichts sagen. Aber naja, es ist halt nicht viel von denen jetzt so auf der lockeren Ebene zu erwarten. Aber was will man noch erwarten? Denn es geht ja hier um ein Wesen, das sich von radioaktiver Energie ernährt, um wachsen zu können. Also wir haben hier dieses typische Thema, was uns in den 50er Jahren ja sowieso immer wieder beschäftigt, im Filmischen. Wir haben dann das Invasionsthema. Hier in dem Fall kommt das Wesen von unten. Vermutlich kam es auch mal von oben. Wie auch immer, es ist halt ein typisches Thema, aber es ist hier sehr interessant umgesetzt. Es gibt auch die ein oder andere wirklich auch gruselige Szene, wo dann halt so aus diesem Science-Fiction-Wissenschaftsthema auch mal eben so ein Horrorfilm wird. James Bernard hat hier den Score auch gezimmert und James Bernard hat ja auch den Score für den 57er Dracula mit Christopher Lee und Peter Cushing. Meisterlich dahingezaubert, um es mal so auszudrücken. Und in den Momenten, wenn hier so Horror angesagt ist, dann wirkt das Ganze auch toll. Ja, es gibt halt auch ein paar zähe Momente. Es ist halt manchmal so ein bisschen zu viel Gerede. Aber insgesamt würde ich sagen, ist das so ein schöner, gemütlicher Science-Fiction-Film, der auf jeden Fall ja recht, also von seiner Thematik her ja schon irgendwie recht düster ist. Aber das sind die 50er Jahre. Also da wird man eigentlich selten irgendwelche Partyfilme entdecken. Das war halt einfach, ja, stocksteif und der atomare Schrecken saß da in allen Ecken, in allen Ritzen, wie er es heute jetzt auch wieder tut. Das Thema scheinen wir nicht von uns abstreifen zu können. XX, The Unknown, ist auf jeden Fall kein großer Wurf, aber sehr solide inszeniert, stimmungsvoll und bietet einige Nettigkeiten aus der Welt des fantastischen Films. Ja, weiter geht es hier. Ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen gehetzt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Einsamkeit hier heute so ein bisschen überbrücken möchte. Aber ich bin mir sicher, dass ich das Problem der Einsamkeit hier sehr schnell wieder auflösen wird. Von Bruno Corbucci kommen wir jetzt zu Sergio Corbucci. Und zwar kommen wir nun zu Die Grausamen, I Crudelli, italienisch-spanische Produktion aus dem Jahre 1967. Und zwar geht es hier um Jonas, einem wahnsinnigen Südstaatenoffizier, der gestohlenes Geld aus einer Kriegskasse, was er in einem Sarg versteckt hat, mittels Kutsche über die Grenze nach Mexiko bringen will. Dieses Geld soll ihm dazu dienen, eine neue Armee aufzubauen. Dabei wird er begleitet von seinen drei Söhnen und einer gespielten Witwe, deren ermordeter Ehemann angeblich in dem Sarg liegen soll. Durch Kontrollen von Soldaten, die mittlerweile die Mörder ihrer Kameraden suchen, wird die Reise immer wieder unterbrochen, was die Spannung zwischen den Figuren verstärkt. Ja, Die Grausamen ist wirklich ein weiteres Juwel aus dem Hause Corbucci. Ich bin ja wirklich ein sehr großer Fan des Sergios, Sergio Solima, Sergio Leone, Sergio Corbucci, Sergio Martino. Alle Leute haben tolle Western gedreht, tolle Italo-Western und ja, Sergio Corbucci sowieso. Die Grausamen hatte ich noch nicht gesehen. Und ja, das ist hier wirklich eine Granate. Regieassistent war hier Ruggero Deodato. Das sei auch nochmal erwähnt. Der Name fällt ja in letzter Zeit hier häufiger. Und die Story stammt von Albert Band. Dem Albert Band, dessen Sohn Charles Band heißt und natürlich bekannt ist von Full Moon. Das Drehbuch hat Ugo Liberatore geschrieben. Den kenne ich von Nero Veneziano. Der ist hier mal vor einiger Zeit als Die Wiege des Teufels, glaube ich, erschienen. Nicht zu verwechseln mit einem der Larry Cohn-Filme. Ich glaube, der heißt Die Wiege des Satans. Ich glaube, der dritte It's a Life-Film oder der zweite. Hier sollte auf jeden Fall nichts schief gehen bei den Leuten, die hier mitgewirkt haben, hinter der Kamera, wie aber auch vor der Kamera. Ja, hier geht auch nichts schief, das kann ich schon mal versprechen. Der Film ist brutal, der Film ist actionreich und ich habe lang keinen Western mehr gesehen, der mir wirklich mindestens 2 bis 3 hochspannende Szenen geboten hat, die schon so eher in Bereiche des Thrillers gehen, Hitchcock-artig, könnte man sagen. das habe ich relativ selten gehabt, weil Spannung im Italo-Western ist dann eigentlich eher so bei Duellen oder wenn jetzt die Musik irgendwie irgendwas Suspense vermittelt in einer kargen Umgebung, in einer Geisterstadt, irgendwas. Man kann da immer Spannung aufbauen, ohne jetzt, lassen wir das. Spannung ist halt sowieso ein sehr weit gedehnter Begriff, würde ich sagen. Hier ist es auf jeden Fall Spannung aufgrund der Szenen, weil man einfach in einer Situation drin ist, aus der man jetzt als Zuschauer wirklich heraus mitfiebert und sich denkt so, wie soll das jetzt vonstatten gehen? Und im Grunde schafft der Film das dreimal mit dem gleichen Element. Oder, ich möchte es nicht verraten, man soll den Film ja auch gucken. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Film. Ich hatte bei der Handlung so ein bisschen den Gedanken, dass mich das so ein bisschen an die Gefährten des Todes von Sam Peckinpah erinnerte. Den habe ich ja vor 2 Gazetten mitgebracht. Nur so von diesem Road-Movie-Charakter, dass da möchte ja eigentlich eine Frau eine echte Leiche transportieren, um in einem Gebiet zu begraben, was von Indianern beherbergt wird und dementsprechend dann halt Hilfe bekommt auf ihrer Reise. Und hier ist in dem Sarg Geld drin und die Witwe ist ja keine Witwe. Es ist halt einfach nur diese Frau. Erst ja eine Frau, dann eine weitere Frau. Ich hatte ja schon gesagt, dass auch vor der Kamera hier was geboten wird. Und zwar wird hier Joseph Cotton geboten. Und dieser Mann hat ja stets die Aura des Bösen. Also wenn ich Joseph Cotton sehe, dann weiß ich immer irgendwie, da kommt irgendwas auf einen zu, was vermutlich nicht positiv ist. Er hat so ein bisschen auch, Robert Whitmark hat so eine ähnliche Aura. Vielleicht gibt es einen Planeten, von dem die kommen, wo man einfach diese Aura hat. Ich weiß es nicht, aber Joseph Cotton, der ist hier mal wirklich so richtig Baller in der Birne. Und er hat auch wirklich manchmal, also der braucht manchmal einfach nichts zu sagen. Der muss mit seinen Augen nur gucken und kann einem irgendwie eine Gänsehaut bescheren. Der ist halt hier unser großer Wahnsinniger, dessen Plan hier durchgeführt werden soll. Und ja, da ist er auch ziemlich konsequent drin. Neben ihm haben wir Norma Bengel, eine sehr schöne Dame. Und wir haben, wenn auch leider nur sehr kurz, den charismatischen Aldo Zambrell an Bord. Aldo Zambrell hat auch gefühlt in jedem zweiten Italo-Western mitgespielt, aber vor allem auch für eine Handvoll Dollar. Und ich meine auch bei 2 glorreicher Lunken. Vielleicht in allen dreien? Ich weiß es nicht. Also Zambrell taucht halt irgendwie immer auf. Vielleicht nicht ganz so häufig wie Fernando Sancho. Aber Aldo ist irgendwie immer da, wenn man ihn braucht. Ja, in weiteren Rollen haben wir dann noch die drei Brüder. Julien Mateos, Gino Penice und Angel Aranda. Haben mir irgendwie nichts gesagt, die drei. Aber alle sind irgendwie auch hier sehr gut, weil alle sind auch irgendwie sehr unterschiedlich und vor allem können sie sich irgendwie alle nicht leiden untereinander. Also eigentlich kann hier keiner den anderen leiden und das macht diesen Film halt auch aus. Also hier ist ganz schön viel Hasspotenzial und das wird auch teilweise gut ausgelebt, würde ich sagen. Und visuell ist dieser Film auch auf der Höhe seiner Zeit. Da hat man schon irgendwie einen weiteren Quantensprung in Sachen Qualität, was Corbucci angeht. Ich meine, die Qualität war vorher schon da, aber ich habe das Gefühl, dass so von seinem Minnesota Clay, den hatte ich auch vor 5 oder 6 Gazetten dabei. Und den Django, der ist, glaube ich, jetzt 1 oder 2 Jahre vor diesem entstanden. Danach, dazwischen sind, glaube ich, auch nochmal, also Corbucci hat wirklich endlos viele Western gedreht, habe ich das Gefühl. Und ich habe auch immer noch nicht alle gesehen, aber Leichenpflastern seinen Weg und so, da lädt er ja nochmal eine Schippe drauf und die sind dann halt auch etwas später entstanden. Ja, fotografiert hat das Ganze Enzo Barboni. Enzo Barboni kenne ich als Regisseur aus Die rechte und die linke Hand des Teufels von 1970, ein großer Spencer Hill Western-Klassiker. Und was auch hier wieder wirklich ganz, ganz herausragend ist der Score von Ennio Morricone. Der bringt nicht allzu viel Abwechslung, aber das macht nichts. Er ist immer, wenn er da ist, ist er da und er ist epochal und er ist wirklich ganz hervorragend. Also, ja, was sollte man da auch anderes erwarten, sag ich mal. Der Mann hat auch irgendwie so gut wie immer nur abgeliefert und selbst wenn er mal so ein bisschen im Mittelfeld ist, dann hat er eigentlich so gut wie nie irgendwas gemacht, was ich jetzt ausmachen würde. Morricone läuft bei mir hier immer wieder rauf und runter in sämtlichen Facetten. Ja, brutal, kompromisslos, actiongeladen, packend, twistreich, angereichert mit durchtriebenen Charakteren, vor unglaublich tollen Naturbildern, gehört Die Grausamen auf jeden Fall in die Oberliga der Italo-Western. Vielleicht sollte ich mal irgendwie... Ach, ich lasse das mit einer Liste. Aber ich sag mal, in den Top 10 ist der auf jeden Fall aus dem Nichts reingeflogen. Da sollte man auf jeden Fall die Augen noch aufmachen, wenn man Italo-Western affin ist und den noch nicht kennt und sich fragt, so, was kann man denn da gucken, was wirklich Qualität bietet? Da kann man ja auch viel kaufen, was jetzt, ja, sich nicht so wirklich hervorhebt. Aber hier ist man auf jeden Fall auf sicherem Boden, würde ich sagen. Ja, es geht hier heiß her, hin und her, zwischen den Ländern, zwischen den Jahren. Marco ist ja meistens immer hier und bringt was Neueres mit, damit auch dieser Bereich abgedeckt wird. Ich kann das jetzt hier leider nicht unbedingt sagen, dass ich den Bereich hier abdecke, gerade. Also nicht in dieser Folge und so grundsätzlich gucke ich ja tatsächlich relativ wenig Filme, die so aus der aktuellen Zeit sind. Ne? Also 21. Jahrhundert ist für mich jetzt nicht so interessant, weil es halt auch einfach so viel gibt, was uralt ist und von mir noch nicht gesehen wurde, indem ich mich einfach viel, viel besser bewegen kann, indem ich entspannter zugucken kann, indem ich viel mehr auch entdecke, was mich interessiert, als in den neueren Filmen. Naja, ich reise jetzt ins Jahr 1991 zurück. Und zwar habe ich mir nach längerer Zeit mal wieder Howling 6 angeguckt. The Freaks. Bei dem hat ein gewisser Hope Perello Regie geführt, der, ich glaube, ein, zwei weitere Filme gemacht hat, die mir aber nichts gesagt haben. Ja, ist eine britisch-amerikanische, US-amerikanische Koproduktion. Die Howling-Reihe ist ja doch jetzt nicht unbedingt mit vielen Highlights gespickt, würde ich sagen. Howling natürlich von Joe Dante, das Original ist halt einfach ein Werwolf-Klassiker. Da braucht man nicht viel drüber sagen. Von 1981 und den gucke ich mir immer wieder gerne an. Das ist wirklich ein ganz toller Film. Vor allem, weil es jetzt im Werwolf-Bereich nicht so viel wirkliche Highlights gibt, vor allem nicht in den 80er Jahren, ist Howling neben American Werewolf natürlich wirklich, ja, da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Vielleicht nur dann, wenn man Werewolf-Filme jetzt grundsätzlich nicht mag. Ja, dann haben wir Howling 2, da muss auch nicht mehr groß erwähnt werden, dass der ziemlich gaga ist, aber Spaß macht. Da haben wir Christopher Lee und Freddie Maney im Cast drin. Der ist irgendwie ziemlich schräg, ja. Nettes Ding. Und dann geht das rauf und runter in der Qualität. Was ich bei der Sendung, was ich bei der Reihe noch gut finde, ist die Tatsache, dass hier die meisten Filme nicht versuchen, das Original zu kopieren und auch durchaus mit unterschiedlichen Schauplätzen dienen. Also wir haben zum Beispiel Howling 5, der spielt in Ungarn in einer Burg und ist eher so dem Gothic-Horror zugewandt. Und die anderen Teile, ich glaube, Howling 4 versucht sich nochmal so als so eine Art Remake vom ersten. Und wie viele Filme haben wir insgesamt? Ich glaube, es sind 7. Vielleicht ist noch ein 8er entstanden, aber ich meine, es sind 7 und dann ist auch erstmal Schicht im Schacht gewesen. Ja, hier haben wir bei The Freaks einen Film, der wurde hier im Übrigen auch als Final Attack einfach nur vermarktet. Ich glaube, das war die erste VHS-Version von dem Film. Wir haben ja auch hier eine Direct-to-Video-Produktion, das sieht man natürlich. Aber da, finde ich, punktet der Film auch so ein bisschen. Er hat auf jeden Fall einen schicken Charme. Er hat ein sonnendurchflutetes Setting von Kalifornien und geht so ein bisschen ins Westernartige rein. Das finde ich ist auch sehr angenehm und gerade im Bereich des Horrorfilms jetzt auch nicht so häufig. Und er hat halt dieses Zirkus-Setting zu bieten. Und da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, was diesen Film sowieso auch wieder abhebt von der eigentlichen Original-Howling-Thematik. Denn es geht hier eher um diesen Wanderzirkus, diesen Abnormitäten-Zirkus. Da gibt's einen Alligator-Boy, da gibt's einen Hermaphroditen und da gibt es den Zirkusdirektor, der auch noch ein Geheimnis mit sich bringt. Und was kein Geheimnis bleiben soll, ist, dass dieser von Bruce Payne dargestellt wird. Ja, und da habe ich halt dann auch direkt diese Nähe zu dem zu Freaks von Todd Browning natürlich finden können von 1932, aber noch viel mehr die Nähe zu Zirkus der Vampire von 1972, auch wieder ein Film aus den Hammer Studios, bei dem Robert Young Regie geführt hat. Das hatte ich ja auch vor 2 oder 3 Gazetten mitgebracht, das Thema Zirkus im Horrorfilm, als ich euch Der Rote Schatten bzw. Circus of Horror mitgebracht habe und vorgeschwärmt habe, glaube ich sogar. Ja, was heißt glaube? Ich habe geschwärmt und tue es auch weiterhin. Aber um den soll es hier nicht gehen. In Howling 6 geht es um Ian und der hat halt den Fluch des Werwolfs als Laster immer bei sich bei und er flüchtet in ein neues Zuhause. Also er stößt halt auf dieses Monstrositäten-Wanderzirkus- Ding von unserem Direktor hier. Und der nimmt ihn auch auf, aber der nutzt die Leute hier natürlich auch eher aus für seinen Zirkus. Und so kommt es dann zu unschönen Geschichten, die in dieser Gegend sich, zutragen. Genau, das war das Wort, das mir gefehlt hat. Zutragen. Aber mehr sei auch hier nicht verraten. Ja, man hat hier ein bisschen Blut. Ein bisschen Gewalt. Man hat hier ziemlich geile Monstermasken. Auch hier ist dann wieder, wie gesagt, in der Reihe, es ist so zwischen Kitsch und Klasse angesiedelt. Also das durchzieht die ganze Reihe. Und wir haben ja auch hier immer irgendwie so sehr unterschiedliche Produktionsumstände und Leute, die vor und hinter der Kamera arbeiten. Also man kann ja hier nicht von der Reihe sprechen, in dem Sinne, dass es da irgendeinen Kanon gibt, den man einhalten müsste. Von daher ist dieser Film halt auch wieder sehr losgelöst. Aber von den ganzen Filmen halte ich den hier für den originellsten. Ich habe jetzt Howling 7 noch nicht wiedergesehen, aber ich glaube, das war wirklich so der schlechteste. Hier würde ich sagen, der Film hat durchaus Charme. Der Film ist hat eine interessante Geschichte und auch ganz gute Darsteller. Ich meine, Bruce Payne ist jetzt nicht unbedingt der Hero, aber naja, er macht seine Sachen eigentlich immer ganz gut so in dem Bereich, in dem er sich bewegt. Ja, das sollte es gewesen sein für diese 36. Gazette. Es ist ja üblich, dass hier am Ende immer eine Vorschau gegeben wird auf das, was nächste Woche folgt. Diese Vorschau folgt diesmal mal nicht, denn alles ist ja anders. Von daher ist auch dieser Bereich hier ganz anders. Ich hoffe, ihr habt euch irgendwie so ein bisschen unterhalten können, habt vielleicht den einen oder anderen Filmtipp aufgeschrieben und vielleicht lasst ihr mich das dann auch wissen in irgendwelchen Kommentaren. Naja. Ich würde sagen, macht es gut. Bis demnächst. Wir hören uns. Bis dann.